Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll und Martin Mocharski, ihrem marktradikalen Gute-Laune-Format mit Herz. Du lachst.
Und Leuten, die vergessen, auf Aufnahme zu drücken.
Wieder mal. Ja, so ist das. Wir sind ein noch nicht so gut eingespieltes Team.
Nee.
Die Rollen sind hier noch nicht klar verteilt, wer hier auf den Aufnahme-Button drückt. Ja, da waren wir ja schon fleißig am Reden, was so alles passiert auf der Welt und wie viele Themen es doch gibt, über die man sich unterhalten könnte, nicht wahr?
Ja, zum Beispiel.
Erzähl.
Fangen wir denn jetzt mit den Klimaklimern an oder mit dem, wo ich jetzt aufgehört habe?
Womit hast du jetzt nochmal?
Ich habe aufgehört mit den Corona-Maßnahmen, Aufarbeitungen.
Ja, Damen, richtig, genau. Ja, also ich würde sagen, wir fangen auch mal mit den Klimaklebern an, weil Klimakleber, die sind ja jetzt auch wieder gerade. Es ist einfach ein aktuelles Thema und es ist in aller Munde. Und die Klimakleber stehen ja jetzt wirklich stellvertretend für die Vernichtungspolitik dieser Regierung, die da jetzt quasi betrieben wird an allen Ecken und Enden. Und die Klimakleber, irgendjemand hat es mal gesagt, die Klimakleber erfüllen halt wirklich einen ganz bestimmten Zweck. Die erscheinen radikal und so erscheint dann das, was die Regierung da vollzieht, dann als gemäßigt, ja. Finde ich sehr passend, ne? So, und es ist ja jetzt gerade hier top aktuell, Berlin wird stillgelegt. Durch diese Figuren, ich weiß es nicht.
Hat es allein am Montag 71 Festnahmen gegeben. Ja. Und ich meine, das zieht sich ja jetzt schon über die ganze Woche. Mhm. Und hier Welt hat ja auch irgendwie hier so Earth Week und irgendwie ist jetzt auch Earth Day irgendwie und so.
Was für ein
und
Zufall, ne?
Scheinbar ist das irgendwie miteinander verknüpft, man weiß es nicht. Ja, jedenfalls gab es da 71 Festnahmen jetzt am Montag. Und da haben sie sich so ein bisschen beschwert, dass sie so rabiat angefasst werden und so weiter. Wobei man halt auch sagen muss, mittlerweile scheint die letzte Generation den Tatbestand § 129 StGB zu erfüllen, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Da ja jetzt immer wieder, klar nicht voll rechtskräftige Urteile, aber es werden immer wieder mal Urteile gesprochen in Richtung 3 Monate Haftstrafe ohne Bewährung, 4 Monate Haftstrafe ohne Bewährung und so weiter. Und auch andere Geldstrafen wurden schon verhängt, die teilweise auch noch nicht rechtskräftig sind. Aber im Prinzip mit der Rechtskräftigkeit der Urteile kann man ja davon sprechen, dass diese Organisation als Ziel hat, kriminelle Machenschaften, kriminelle Aktivitäten
zu fördern.
Ja, und zu betreiben sogar. Sie führen ihre letzte Generation mit Einnahmen, Personalkosten, Stellenangeboten, in der kurzen Wortmeldung von heute, führen sie das quasi wie ein Unternehmen. Also sie haben, ja, ob man ihnen jetzt eine Gewinnerzielungsabsicht unterstellen kann, ist eine Frage, aber ja, es ist eine Organisation mit Einnahmen, Ausgaben, Personal und dieses Personal agiert kriminell in Teilen. Ja, und demnach würde ich mich nicht wundern, wenn irgendwann mal jemand auf die Idee käme, dass die letzte Generation diesen Straftatbestand, § 129, Bildung einer kriminellen Organisation, erfüllt. Ein Ausweg für sie wäre dann noch, den Weg Richtung Partei zu gehen. Denn genau in diesem Paragraphen gibt es halt eine Ausnahme für kriminelle Organisationen, wenn sie eine Partei sind. Das ist halt wirklich so. Gucken Sie mal da rein in Paragraph 129. Und den Weg könnten sie ja dann gehen.
Ja, das haben die ja auch angekündigt. Also es hat ja vor ein paar Wochen und Monaten tatsächlich mal Äußerungen aus dieser Richtung gegeben, dass man wohl beabsichtigt, die Aktionsformen nochmal zu überdenken und stattdessen politisch aktiv zu werden, sprich eine politische Partei zu gründen. Ich fände das gut, ja. Die würden dann eben die entsprechenden Wählerstimmen beispielsweise bei den Grünen abfischen und dann irgendwo dann unter diese 5%-Hürde verschwinden lassen. Wäre eine Idee, fände ich, wie gesagt, begrüßenswert. Und Ich denke aber auch, wenn diese Gruppierung das nicht machen wird, also tatsächlich einfach weiterhin letzte Generation spielt, ohne politische Partei zu werden, ich habe da eben, wie gesagt, so meine Zweifel, dass das wirklich mal so kommen wird, also dass die zu einer kriminellen Vereinigung erklärt werden. Also wie du ja gerade gesagt hast, die Urteile werden zwar gefällt, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele von diesen Urteilen jetzt schon rechtskräftig sind. Also wir haben ja hier in unserem Rechtsstaat haben wir ja die Möglichkeit, Einspruch einzulegen und dann wird das Urteil dann an die nächste Instanz weitergeleitet. Und ich denke, bei sehr, sehr vielen Prozessen ist das ja der Fall. Also ich weiß jetzt wirklich von keinem, der jetzt tatsächlich schon im Gefängnis gelandet ist oder auch schon seine, Geldstrafe bezahlt hat. Ja, also da hast du dann, 100 Verfahren und 99 von denen sind wahrscheinlich irgendwie jetzt erstmal in der nächsten Instanz gelandet und sowas kann sich ja über Jahre ziehen. Ja, und wir wissen ja gut, die letzte Generation, die gibt es so lange noch nicht. Also das sind ein paar Jahre, die jetzt wirklich aktiv sind und diese Protestformen vollziehen und da müsste man erst mal gucken. So, und ich habe da, wie gesagt, so meine Zweifel, dass auf diesem langen Weg der Instanzen die Richter überall gleich, die Urteile überall gleich fällen werden. Mhm. Du hast dann vielleicht in der unteren Instanz den, ich sag mal, Knallhartrichter, der sagt dann, ja, hier, das, was ihr da getan habt, das ist pui, ne, macht man nicht. 3 Monate Haft, in der nächsten Instanz sind das dann schon wieder die Weltretter, denen man dann, ich sag mal, zum Abschied den Arsch küsst und sich bei denen bedankt, gut, dass ihr da seid, ja. Das kann genauso gut kommen, ne, also, ob sich da noch ein Staatsanwalt findet, der dann wiederum gegen dieses Urteil des Richters vorgeht und in die nächste Instanz geht, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, bevor wir festgestellt haben, dass dass diese Aufnahme nicht getätigt worden ist, es ist ja so, hier geht ja wieder ganz weit auseinander die veröffentlichte Meinung und die öffentliche Meinung. Da muss man wirklich so den Blick auf die veröffentlichte Meinung lenken. In den deutschen Medien wird zwar in Anführungsstrichen vordergründig hier und da, auch bei der Bild-Zeitung und so weiter, da wird dann schon, ich sag mal, gehetzt gegen diese Gruppierung, aber gleichzeitig mit dieser Hetze gegen diese Gruppierung geht ja einher, dass das Ziel, was die verfolgen, ja eigentlich legitim ist. Ja, wir müssen uns ja alle Gedanken machen über den Klimaschutz und so weiter. Der wird ja nie zur Diskussion gestellt. Also diese Klimarettungspolitik, diese Klimaagenda, die findet ja, also ich glaube, in den seltensten Fällen wird die wirklich kritisiert. Nein, da geht es dann halt wirklich nur um diese radikale Form des Protestes und dass ja jetzt so viele Leute darunter leiden müssen. So, und da hattest du ja gestern hier diese Sendung bei Anne Will, da hast du dann so einen Frank Elstner sitzen, der dann hingeht und sagt, ja, das, was ihr macht, ist gut und ich bedauere, dass ich nicht schon früher dabei gewesen bin und in den 80er Jahren haben wir ja schon so viel verpennt, bla bla bla. Also in den Medien, also in den wirklich entscheidenden Medien findet immer noch dieses Whitewashing statt. Ja. So nach dem Motto, ja, diese Leute, auch wenn die jetzt, was die wirkliche öffentliche Meinung angeht, da haben die nämlich wirklich kaum Rückhalt. Ne? So nach Umfragen, 86% sind gegen diese Form des Protestes. Ja. So, also nichtsdestotrotz in der veröffentlichten Meinung, also im Fernsehen, ja, da wird dann so getan, als ob, ja, diese hehren Ziele, die da verfolgen, auch die Form des Protestes irgendwo rechtfertigt. So, und das muss man dann wiederum vergleichen mit weiß ich nicht, beispielsweise den Corona-Protesten oder mit Protesten der Rechten. Erinnert sei jetzt an die Idee, also an diese identitäre Bewegung. IB, richtig, IB. Also an die identitäre Bewegung. Also diese Proteste, diese Demonstrationen, die haben im veröffentlichten Meinungsraum nie diese Form der Anerkennung bekommen. Ja, also da waren die Rechten waren sowieso immer die Nazis und die Corona-Maßnahmenkritiker waren immer die Querdenker und die hatten, ich sag mal, in solchen Talksendungen nie jemanden, der dann für die das Wort ergriffen hat, ja, und so weiter. Und das ist hier eben ganz deutlich so, dass immer mit dieser, also mit dieser Kritik, die an diesen Leuten zwar kommuniziert wird, dass mit dieser Kritik aber immer noch Leute da sind, dass es da immer noch Leute gibt, die diese, ja, letzte Generation irgendwo verteidigen. Ja.
Mhm. Ja.
Und, ja, und das macht die Sache halt irgendwie, und daran kann man eigentlich ablesen, wohin die Reise geht. Ja, man kann sie zwar kritisieren, aber an und für sich, ja komm, eigentlich, es ist fürs Klima.
Ja, eben,
ja. Ja. So, und eigentlich tun sie ja das Richtige. Ja. Und eigentlich müssten wir uns mit denen auf die Straße setzen, ja.
Mhm.
Das ist das, was hier gerade so, ich sag mal, propagandistisch kommuniziert wird, ne.
Mhm.
Da sollen wir uns mal nicht so aufregen, ne?
Was halt jetzt auch ein wenig auffällt, da bei Maischberger saß ja auch Philipp Amthor,
mhm,
und hat dann auch Kritik üben dürfen und auch ja quasi an dieser gesamten Klimabewegung, dass die ja im Prinzip so eine Öko-Klima-Sozialismus-Geschichte haben wollen, ja, und so. Und dazu habe ich halt eine Theorie. Ich weiß nicht, ob du meinen Freiheitsfunken-Artikel letzte Woche gelesen hast. Ich habe eine Theorie, warum dieser Shift jetzt stattgefunden hat, warum die Grünen jetzt auf einmal kritisiert werden können. Das ist jetzt nicht so, meiner Meinung nach, dass die Journalisten irgendwie dazugelernt hätten oder früher irgendwie dümmer waren oder so, sondern dass es aus der Auswahl von politischen Meinungen gab es zu Zeiten von Corona mit der Großen Koalition praktisch nur Meinungen von Grün oder Links, die dazu herhalten konnten, um die Regierung zu kritisieren.
Mhm.
So, jetzt haben wir aber eine CDU in der Opposition, die auch noch irgendwie so die Mitte ist.
Und
die meisten Journalisten sehen sich auch noch als die Mitte. Ich glaube nicht, dass die alle links sind oder dass sie sich als links sehen. Aber jetzt haben sie da wieder legitime Argumente, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die ja aus der Mitte kommen, die man jetzt gegen diese Leute anwenden kann. So, und deswegen hat es diesen Schwenk auch bei Corona nie gegeben, weil da können sie sich jetzt entweder nur bei den Linken, also wirklich linksextrem bedienen, oder bei der CDU, aber die CDU kritisiert die Corona-Maßnahmen nicht, deswegen gibt es keine Kritik in der Presse.
Ja.
Und alles an Kritik gegenüber Corona ist immer noch FDP, die ja sowieso Dullis sind und über die man sich ja schon seit Jahren lächerlich macht, oder der AfD, also quasi diese Brandmauer, die gesetzt ist, die ist bestehen geblieben. Und die Kritik an den Grünen und dieser Klimapolitik und so weiter, die ist jetzt nur zulässig, weil die CDU in der Opposition ist.
Mhm.
Ich glaube, wenn die CDU nicht in der Opposition wäre, dann gäbe es immer noch keine Kritik an diesen ganzen Sachen.
An diesen Klimamaßnahmen.
An diesen Klimamaßnahmen zum Beispiel.
Nö,
oder auch an wirtschaftlichen
Maßnahmen. Nö, das wäre dann ja, das ist ja genau das, was der Philipp Amthor sagte hier. Ja, was sie wollen, ist ja so eine Art Ökosozialismus. Ja, so, und exakt genau das hat die CDU forciert, schon mit allein dadurch, dass sie damals die von Rot-Grün forcierte Energiewende, das war ja damals schon 2001, dass die diese Energiewende nicht umgehend suspendiert hat,
die haben den rückgängig gemacht hat. Startschuss geliefert
hat. Ja, die haben mitgemacht, und wie gesagt, hier die, das muss man auch immer und immer wieder wiederholen, ne? Also es war die Merkel-Regierung, die seinerzeit den beschleunigten Atomausstieg beschlossen hat. Also wurde im Prinzip sogar noch radikaler als Rot-Grün selbst. So, und ich meine, Rot-Grün hat seinerzeit vorgesehen, dass die AKWs bis 2030 oder sowas laufen sollten. Ja, und das wurde halt beschleunigt. Und da muss man gar nichts zu sagen. Und dann kommt dann hier so ein Philipp Amthor so als Feigenblättchen, genauso wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Lindner oder so ein Kubicki, die dann irgendwelche populistischen Meinungen von sich geben, die aber in der Politik tatsächlich keinen Widerhall finden.
Nee.
Ja, also es wird ja, ne, du kannst ja felsenfest davon ausgehen, würde jetzt morgen die Koalition auseinanderbrechen, ja, und würde es zu, aus welchen Gründen auch immer, zu Neuwahlen kommen. In diesem System, in dieser Systemstruktur, würde man auch mit einer, was weiß ich, mit einer CDU-Regierung, würde man an den Maßnahmen selbstverständlich weiter festhalten. Man würde auch nicht hingehen und sagen, ja, wir brauchen jetzt hier die Brennstäbe. Wobei ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir da tatsächlich so sicher nicht. Also die Kritik in den Medien, bezüglich des Atomausstiegs, die ist schon, sehr, sehr krass. Also das ist schon ziemlich heftig. Da hat sie ja auch diesen, ich weiß nicht, ich habe da jetzt vor kurzem so ein kurzes Video auf meiner Facebook-Seite geteilt. Ich glaube, das war ZDF Frontal oder sowas. Und dann wurde da eben wirklich so vorschlaghammermäßig deutlich gemacht, was hier gerade abgeht. Also da hat man eben diese Deutschlandkarte gesehen, 3 AKWs, die dann so plopp, plopp, plopp weg waren. Und dann hast du eben die Europakarte daneben gesehen und die AKWs in Frankreich und die AKWs, die jetzt in Polen dazukommen und die AKWs, die in Tschechien und ne, so überall um uns herum und dann in Indien und in China und in den USA und überall sind sie, die Atomkraftwerke, aber Deutschland hier eine Insel der Glückseligkeit. Ja. Und das fand ich schon heftig. Und ich habe ja, wir hatten ja, der André und ich haben ja vor ja, knapp 2 Jahren, haben wir ja gesagt, so die Grünen werden früher oder später dafür sorgen, dass wir ein Revival der Atomenergie hier erleben werden. Und ich glaube das immer noch, weil wenn du jetzt siehst, wie krass eigentlich sich das Meinungsbild geändert hat, ja, also vor 5 Jahren, garantiere ich dir, also vor 5 Jahren hat es noch definitiv keine Mehrheit für den Weiterbetrieb von AKWs gegeben. Mhm. Ja, da war alles noch Friede, Freude, Eierkuchen, ja, wir kriegen ja Russengas und irgendwie läuft ja alles und bla bla blub. Und
die Übergangslösung.
Diese Übergangslösung. Das ja, also hat ja irgendwie bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch funktioniert und alle Leute waren dann glücklich und froh und ja, Atom ist ja sowieso böse. Und auf einmal hast du dann in der Bevölkerung so ein ganz krassen Wandel, also was jetzt hier Atomenergie angeht.
Ja.
Auf einmal ist doch in der breiten Bevölkerung hier die Zustimmung wieder da. Mhm. So als hätte es Fukushima oder Tschernobyl nie gegeben, heißt es auf einmal, ja, wir brauchen AKWs und baut gefälligst neue. Mhm. Ich meine, wir haben ja, ich meine, jetzt könnte man sagen, ja, okay, diese Umfragen ist auf die wirklich Verlass. Aber ich sage jetzt mal, hinzu kommt ja diese, wie man so schön sagt, diese anekdotische Evidenz. Ja, man sieht es ja im eigenen Freundesbekanntenkreis oder auch bei Zufallsbekanntschaften, ne, du jetzt bei deinem Dachdecker, ich jetzt bei meinem Heizungsbauer, der André bei seinen Kfz-Mechanikern, die alle so eine Krawatte haben, weil jetzt die AKWs abgeschaltet werden und der Strompreis steigt und so weiter, denen ist das, sag ich mal, das eigene Portemonnaie irgendwie doch näher als jetzt die Rettung der Welt.
Ja.
So, und da siehst du, hier wird medial tatsächlich Das geht schon ein bisschen tiefer als jetzt nur so eine bloße, plumpe, wie soll ich sagen, Kritik an den Grünen, um jetzt irgendwie den Anschein demokratischer Prozesse zu wahren, also im Sinne von, dass die CDU jetzt irgendwie hier Opposition spielen kann. Das ist schon ein bisschen, wie gesagt, das ist schon auffällig, dass eben dieses Meinungsbild so sehr, sehr deutlich sich geändert hat. Und
Aber ich glaube, politische Maßnahmen, also jetzt wirklich, dass man sagt, okay, wir steigen wieder ein, wird es meiner Meinung nach nicht geben, wenn es nicht schon Brownouts gegeben hat. Also ich glaube, dass der Schmerz noch nicht tief genug sitzt in der Bevölkerung, dass die tatsächlich fordern, so, jetzt macht wieder Kernkraft, weil es geht nicht. Ihr habt es jetzt bewiesen oder wir haben es euch bewiesen, dass es nicht geht. Ich glaube, dass es da noch mehr braucht. Also sonst wird von Seiten der Regierung nichts kommen. Es mögen Forderungen aus der Bevölkerung kommen, aber die Regierung steht noch nicht weit genug unter Druck, ohne Brownouts oder einen Blackout da tatsächlich zu handeln. Da geht man dann im Gegensatz zur Corona-Politik einen ganz anderen Weg. Da hat man ja diesen Better Safe Than Sorry-Weg gegangen. Bei der Energiepolitik geht man ihn nicht. Aber da wird dann genug Schmerz vielleicht doch dazu führen, dass da ein Umdenken stattfindet.
Ja, ich glaube,
also auch in der Regierung.
Ich weiß nicht, ob es diese Brownouts wirklich braucht oder Blackouts. Ich glaube, wenn, wie gesagt, der Strompreis sich hier weiter Richtung Norden entwickelt, dann wird der Schmerz ebenfalls groß genug sein, um hier ich sag mal, gewisse
Forderungen. Da kann man wieder gegensteuern mit diesen tollen Subventionspaketen und dann kommt der dritte Doppelwumms und so weiter.
Ja,
also,
ja, aber wie oft willst du das machen? Ne?
Ich meine, wir haben ja auch unter Corona-Protestlern gesehen, die ihre Läden geschlossen haben. Mhm. Da gab es ja auch eine Bewegung aufstehen oder so.
Ja, ja.
Und die haben ja nicht darum gebettelt beim Staat, dass sie wieder arbeiten dürfen, dass sie wieder aufmachen dürfen, dass sie wieder Geld verdienen dürfen, sondern sie haben darum gebettelt, dass der Staat sie bitte jetzt subventionieren soll.
Ja, ja.
Oder was heißt subventionieren, aber entschädigen soll in diesem Sinne. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei hohen Strompreisen halt auch der Fall ist, dass sich die Leute da bestechen lassen. Ich meine, es wurde ja jetzt für die Wärmepumpen mittlerweile eine 40-Cent-Grenze wieder eingeführt. Mhm. Das war ja noch aus diesem Doppelwumms-Paket, was ja nicht aufgebraucht wurde, wo sie sich überlegt haben, wie können wir das jetzt sinnvoll einsetzen. Mhm. Also da werden die Leute dann praktisch dafür bezahlt, die Füße stillzuhalten.
Ja gut, aber ich meine, die Frage ist ja, wie sich das alles hier auf die gesamtwirtschaftliche Situation auswirken wird.
Katastrophal.
Und ich meine, wir leben ja immer noch in Anführungsstrichen im Paradies hier. Und noch sind die Zustände hier erträglich. Ja, also ich meine,
ja, das ist das Problem, glaube ich.
Das ist,
also,
ich
sage jetzt nicht irgendwie, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es schlimmer wird, damit wir unsere politische Meinung durchsetzen.
Wobei ich
ehrlich, Leute merken es ja nicht.
Ich höre übrigens gerade ein wundervolles Buch, und zwar Blackout.
Mhm.
Das macht ja, das gibt es bei Audible. Und in diesem Buch geschildert ist eben, wie gesagt, so ein europaweit eigentlich fast ein weltweit. Also ich bin noch nicht ganz durch. Also es geht. Es fing an in Europa, da ist dann europaweit das Netz zusammengebrochen und das setzt sich dann im zweiten Teil fort. Ja, da will ich jetzt nicht spoilern. Also wie gesagt, es geht einfach um einen Blackout. So, und es,
wie die Gesellschaft darauf reagiert.
Wie die Gesellschaft darauf reagiert. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Tag 8 so, und was da so alles passiert. So, und du hörst den Sprecher, diese Erzählstimme. Der spricht, wie gesagt, der beschreibt halt hier diese Situation, erzählt und dann kommt immer so eine Stimme von dem Täter gewissermaßen oder von den Tätern.
Mhm.
So, und das scheint wohl so eine Art Hackergruppe zu sein. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung, das ist so genau nicht daraus hervorgegangen. Also ich weiß zumindest nicht, wer diesen Blackout verursacht hat. Jemand hat ihn verursacht und es schwingt dann immer dieser Gedanke mit, es braucht diesen Blackout, um hier die, was weiß ich, Revolution stattfinden zu lassen. Mhm. Dass die Leute sich halt hier mal verabschieden von dem ganzen Gedöns, der sie da umgibt. Und es ist auch, also diese Gruppe, die das verursacht hat, die ist da auch deutlich, was weiß ich, regierungskritisch. Ja, halt hier diese Parlamentarier, bla 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 und so weiter. Ne? So, und das geht daraus hervor. Und ich denke,
so ein moderner Ted Kaczynski, nur ohne Bomben, oder wie?
So ungefähr, halt mit einer Tastatur und einem Laptop. Ne? Also, was wollte ich jetzt eigentlich dazu sagen? Also, was wollte ich jetzt damit sagen?
Ja.
Verdammt, ich hatte irgendwie so ein...
Ich hatte meine Zweifel geäußert, dass wir nicht ohne Blackouts in die Kernenergie
einsteigen. Nee, ich glaube tatsächlich, guck mal, ich weiß nicht, ich war jetzt die Woche ein paar Mal einkaufen, darauf wollte ich hinaus. Ich war jetzt ein paar Mal einkaufen mit meiner Frau und wir hatten den Einkaufswagen der war gerade mal ein Drittel voll. Mhm. Ne? So, und dann zahlst du da 60 Euro bei Aldi.
Ja.
für so ein paar Artikel.
Ja.
Und dann denke ich auch so, ey, das ist ja nicht zu fassen. Ne? Also da hast du bei Aldi, bei den Discountern, da hast du schon zum Teil hier Tankstellenpreise, ja. Wo du dich dann wirklich fragst, so, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Ne? Was habe ich denn jetzt gerade gekauft? Moment, wo ist der Goldbarren?
Ja.
Katina, hast du den Goldbarren da mitgenommen? Oder, ne, du verstehst, was ich meine. So, und jetzt sag ich, ja gut, okay, das tut mir noch nicht weh. Ne? Also, das lässt sich alles für mich noch gut schultern und so weiter. Aber ich weiß ja auch, es gibt ja Leute, die verdienen halt doch weniger als ich. Und da gibt es halt schon so eine recht große Gruppe von Menschen, die jetzt gerade bei solchen Preisen ganz klar sagen, okay, ich muss echt überlegen, was ich mir da jetzt hier in meinen Einkaufswagen stecke, schiebe und so weiter, ja. Und ich wage zu bezahlen, also diese Leute, die du da ich sag mal, mit diesen hohen Preisen konfrontierst, die jetzt auch höhere Energiepreise zu zahlen haben. Klar, die kriegen dann irgendwelche Zuschüsse vom Staat, ja, aber die werden das ja alles nicht auffangen können. Ja, die werden in eine Situation gebracht, wo sie nichtsdestotrotz den Mangel erleben und den Mangel durchleben und den Mangel permanent spüren und sich dann auch irgendwann mal fragen, was ist hier eigentlich los? Und dann kriegen sie gleichzeitig permanent dauernd vor die Nase gesetzt, Klima, 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 Klima. Ja. Und da kommt jetzt
wieder... Und werden auch noch belogen. Die Kernkraftabschaltung sollte ja angeblich dafür sorgen, dass die Preise sinken.
Ja, genau, ja.
Weil die Atomkraftwerke ja jetzt nicht mehr die Netze verstopfen.
Ja, richtig.
So ein Bullshit.
Nee, du weißt, was ich meine. Und da möchte ich mal wieder auf diese anekdotische Evidenz zu sprechen kommen. Also, wenn du den normalen Bürger, ja, mit diesen Zuständen konfrontierst, dann haben doch schon sehr, sehr viele Leute eine sehr, sehr dicke, riesengroße Krawatte, ja, so einen Hals haben sie. Ne, und das kriegst du halt auch von den, ich sag mal, Normies mit. Mhm. Ja, das ist, ja, klar, ich glaube, und ich glaube sogar, ich bin mir fast sicher, das war bei Corona war das nicht so. Also da hattest du dann, ich sag mal, unter der Otto-Normalbevölkerung hattest du dann immer noch sehr, sehr, sehr viele Leute, die wirklich angstgetrieben waren und die durch diese Angst, die sie da hatten, ja, also man konnte das irgendwie nicht so ganz greifen, also dieses Virus, ja, das kann einen ja töten oder sowas, ne? Also die Leute waren da mit Sicherheit nicht glücklich mit den Maßnahmen, ja, aber man hielt sich mit Kritik an dem Ganzen, an diesen Zuständen doch deutlich zurück. Und das ist jetzt anders. Also diese Kritik, die wird doch lauter und lauter, meine ich. Ja, so, und das ich weiß nicht, da musst du dir auch mal hier da musst du dir die Foren angucken oder hier die Kommentarspalten unter entsprechenden Artikeln. Das ist schon krass, also wie weit da doch das Verständnis für die Maßnahmen auseinandergeht. Das war bei Corona ganz anders. Da hattest du doch, mein Eindruck war das zumindest, doch eine ziemlich große Mehrheit von Leuten, die zumindest Verständnis hatten. Mhm. Ja, klar, da gab es dann hier diese Krakeler, die da gesagt haben, ja, das ist noch gar nicht genug, was die Regierung macht. Eigentlich sollten wir alle eingesperrt werden, so, aber insgesamt war die Bevölkerung, ich sag mal so, dieser Mittelteil, diese 80%, diese wabernde Masse ohne, also diese nicht wirklich hundertprozentig politisierte Masse, die war da eher so auf Seiten Vorsicht. Ne? Ja, ja. Die haben das irgendwie noch geschluckt. Und das ist jetzt eher anders. Und das geht jetzt eher in diese völlig andere Richtung. Und ja, also da muss man warten, wohin das noch führt. Also wenn wir jetzt hier die großen Werksschließungen erleben, ich weiß nicht, wer da jetzt alles ins Ausland wandert, ne, das ist auch ein, wenn du so willst, schleichender Prozess. Absolut. Aber
Viessmann haben wir jetzt gesehen, werden von Amerikanern gekauft. Bosch investiert in Polen in eine Fabrik für Wärmepumpenanlagen.
Ja, weil der Strom hier so teuer ist. Ne? Das ist absolut genial, aber ich denke, das verhaftet, ne? Und das ist, ne, ich habe ja immer gesagt, so was hier in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich so an kritischer Masse schon angesammelt hat, mit den einzelnen, mit den einzelnen Krisen, die uns da vorgesetzt worden sind. Hier die Euro-Rettungskrise, hier die Migrationskrise, dann die Corona-Krise. Das hat ja peu à peu dazu geführt, dass immer mehr und mehr Leute, ich sag mal so, gewissermaßen den Absprung geschafft haben und dieses ganze System irgendwie zunehmend kritisch sehen, ja. Und das wird jetzt natürlich weitergehen, so. Und ich denke, das Portemonnaie ist wirklich für die allermeisten Leute das allerbeste Argument. Ja. Ja, du wirst ärmer, dein Wohlstand sagt ab, nimm es hin, ja. Und das glaube ich, wollen die meisten Leute nicht. Und ich glaube auch nicht, dass sich das dann eben, wie gesagt, mit Zuwendungen seitens des Staates irgendwie für immer und ewig kitten lässt, ne?
Ja, ich weiß nicht. Du hast ja eben von den Vorsichtigen gesprochen und dann gibt es ja noch so die Mutigen, so, also als Gegenpol, sage ich mal. Und da habe ich auch letztens einen Beitrag irgendwo, es war irgendein Podcast, ich weiß nicht mehr welcher. Jedenfalls meinte da jemand dann auch, dass es quasi durch die Evolution quasi so gekommen ist. Okay, du hast eine Gruppe der Vorsichtigen, du hast eine Gruppe der ja, eher Wagemutigeren und dadurch hast du quasi abgedeckt für alle Fälle. So, okay, kommt jetzt ein Virus, dann überleben quasi die Mutigen und können sich fortpflanzen. Nicht die Mutigen, die Vorsichtigen, also falls es tatsächlich ein schlimmes Virus ist oder so, ne? Und ja, wenn es dann um Verteidigungsfälle oder so gibt, wo dann die Mutigen an die Front gehen, sich sogar freiwillig melden und so weiter und dann auch als Sieger hervorgehen, die gewinnen quasi dann auch den evolutionären Teil, in dem sie sich fortpflanzen können. Mhm. Und wenn das jetzt tatsächlich von der Natur so vorgesehen ist, dass es immer diese beiden Gruppen gibt und immer so möglichst ausgeglichen, gerade von diesen Vorsichtigen, also man mag sie vielleicht nicht als die Vorsichtigen sehen, aber in ihren Themen, in Corona, in Klimawandel, da sind sie die Vorsichtigen. Mhm. So, da haben sie am meisten Angst vor und das muss irgendwie verhindert werden. So, wenn es da jetzt irgendwie evolutionär einen Ausgleich gibt, dass es da irgendwie nochmal ein Schiff gibt, ich meine, die Klimakleber sagen ja selber von sich jetzt teilweise, nee, wir wollen gar keine Kinder mehr haben, weil, ne, Klima. Und vielleicht findet dadurch so ein Shift wieder statt in der Zusammensetzung der Gesellschaft, dass sich jetzt eher so mutigere oder vielleicht sogar Desinteressierte eher fortpflanzen und sagen, ach, geht man doch nicht auf den Sack. Ja? Und die Leute, die jetzt halt wirklich wegen Klima und wegen Corona und weil das System ja so kapitalistisch ist und bla, und man kann ja keine Kinder mehr in die Welt setzen. Wenn die jetzt wirklich keine Kinder mehr in die Welt setzen, würde sich quasi dieses nicht weiter vererben oder weitergetragen. Mhm. Und ja, da weiß ich halt nicht, ob ich da jetzt Hoffnung draus schöpfen sollte, dass es in der Zukunft besser wird, dass dann vielleicht dann doch wieder die etwas Mutigeren, die dann auch mal Markt zulassen oder so, an die Macht kommen. Oder ob dieser Shift vielleicht gar nicht stattfindet. Ich gehe mal eben
kurze Pause. Machen wir.
Ja, genau. Ob es da irgendwie, ob die Evolution, wir waren dabei stehen geblieben, ob die Evolution regeln wird.
Genau, richtig. Ja, die Evolution regelt diesbezüglich, glaube ich, immer. Ja, also man sieht ja, wer hat eigentlich die USA aufgebaut?
Ja, das waren die Mutigen.
Die sind rübergegangen und man sieht es ja an diesem Land, also dass dort ein völlig anderer
Geist geherrscht hat, ganz lange.
Ja, und der herrscht da immer noch. Also das ist nicht so, dass der jetzt vollständig verschwunden ist. Nichtsdestotrotz, es versucht sich auch hier dieser Ungeist des Kommunismus dort breit zu machen, aber nichtsdestotrotz, du hast da einen wirklich, wirklich ganz, ganz anderen Spirit. Da ist es für Leute wie einen Donald Trump eben noch möglich, Präsident zu werden. Ja. Also da kannst du wirklich sagen, ja, dieses geradeausdenken, dieses in die Zukunft denken, dieses mehr oder weniger optimistische Denken, das ist da noch da. Ne? Also hier dieser vielbeschworene amerikanische Traum, so jeder kann alles schaffen, wenn du so willst, der ist hier ja nicht vorhanden. Nee. Hier leben wir, ich glaube, ich habe es gestern in meiner Wortmeldung gesagt, hier leben wir schon im besten Deutschland aller Zeiten und hier muss man nichts mehr erreichen.
Ja,
wir sind hier am Ende der Fahnenstange angekommen.
Wer was erreichen will,
ja, der ist halt irgendwie
doof. Dem werden halt ständig Steine auch in den
Weg. Ja, das ist natürlich auch, ne, wer hier etwas erreichen will, wer etwas Besseres erreichen will, der negiert ja diese Aussage quasi dadurch, dass er sagt, es kann noch besser werden. Also der negiert die Aussage, dass wir hier im besten Deutschland aller Zeiten leben.
Ja,
ja, der stellt sich gegen den Zeitgeist hier. So, und das darf natürlich nicht, das darf schlicht und ergreifend nicht akzeptiert werden. Und aber nichtsdestotrotz, genau daraus ziehe ich auch wiederum meine Hoffnung, weil eben dieser Spruch, der ist ja auch so viel sagen, im besten Deutschland aller Zeiten, was man uns ja so immer um die Ohren haut.
Ich verwende den nur ironisch. Also.
Ja, der ist, ja, ich glaube, ich weiß nicht, gibt es jemanden, der die nicht ironisch verwendet? Ich weiß es nicht. Aber guck mal, mit diesem Spruch, ja, da geht auch so eine gewisse Haltung einher von denjenigen, die uns hier repräsentieren. Das sind ja die Leute, die wirklich der Felsen, wobei ich da immer so ein, so ein, so ein, so ein, so, ja, wie soll ich sagen, ich habe da immer so zwei Stimmen in meinem Kopf, wenn ich das jetzt sage, die Leute scheinen ja davon überzeugt zu sein, dass dem so ist, also eine Annalena Baerbock oder ein Robert Habeck oder ein, was weiß ich, Steinmeier und so weiter, die scheinen zu glauben, das möchte ich betonen, die scheinen zu glauben, dass dem wirklich so ist, und das erklärt auch deren Haltung, deren Auftreten vor anderen Leuten, vor anderen Staatschefs und so weiter. Ja, wenn eine Annalena Baerbock hingeht und den Chinesen versucht zu erklären, wie sie ihre Politik zu machen, was sie zu tun und zu lassen haben, dann ist das dann ist das mindestens gewagt. Ja, also das ist
sehr anmaßend.
Es ist ziemlich anmaßend. Ja, aber diese Handlung, die muss ja aus diesem Selbstbild gespeist werden. Das würdest du ja sonst nicht machen. So, und gleichzeitig kriegen wir hier alle mit, wie es hier wirklich vor die Hunde geht. Wie es hier richtig gehend auseinanderbröckelt, auseinanderfällt.
Die ganze weltweite Presse lacht über uns.
Die ganze weltweite Presse. Wir werden
Kernenergie, Ausstieg,
nur noch ausgelacht. Aber es geht eigentlich mehr um die Leute hier, die Bevölkerung, das Volk, wenn du so willst. Die mitkriegen, okay, die Preise fallen, die Preise steigen ins Unermessliche. Es gibt gewisse Dinge nicht mehr zu kaufen, es gibt ja kein Vorankommen mehr, es gibt keine Wohnungen mehr, ja. Demnächst gibt es keine Autos mehr, ich soll Lastenfahrrad fahren und so weiter. Also diese Propaganda auf der einen Seite und die Realität auf der anderen Seite, die stoßen immer mehr und mehr aufeinander. Und letzten Endes haben wir hier ja schon, also noch ist es natürlich nicht so wie in der DDR, wo wirklich die Gebäude ineinander auseinandergefallen sind, ja, wo wirklich, ne, man kennt ja die Fotos aus der DDR, wo wirklich einst schöne Gebäude wirklich verfallen dagestanden haben. Noch sieht es hier ja oberflächlich ganz gut aus, aber das Bild kriegt doch Kratzer, ja, also da fällt doch schon deutlich der Putz von der Decke. Wir kriegen es mit hier, ich weiß nicht, hier in Nordrhein-Westfalen insbesondere diese Probleme mit unseren Autobahnbrücken und so weiter und so fort. Also das spürt man schon so, oder ich weiß nicht, also ich habe gerade hier Probleme, meine Kinder in den Kindergarten zu kriegen, weil einfach keine Plätze da sind und so weiter. Also diese ganzen Versprechungen des Staates und ja, dass für uns gesorgt wird, das ist, ich weiß es nicht.
Ich will gelogen sagen.
Es ist gelogen, und die Leute realisieren das immer mehr und mehr. Ja. Und da, ich sag dir auch hier, diese Geschichte mit diesen Preisen und diesen Preisverleihungen hier, das nimmt ja auch irgendwie.
Habeck hat sich jetzt von seinem eigenen Bruder einen Preis geben lassen.
Darauf wollte ich zu sprechen kommen, der kriegt einen Preis von seinem eigenen Bruder, oder jetzt hier, Angela Merkel hat ja jetzt auch hier das Großkreuz in besonderer Ausführung verliehen bekommen und so weiter. Oh Mann, ey. Und das ist eben auch, das gibt eben auch Auskunft über den Zustand dieses Systems, wo sich die, ich sag mal, Apartschicks genötigt sehen, solche Schmierenkomödien abzuhalten, wo sie sich dann gegenseitig hier super tolles Lametta an die Brust heften. Aber das zeigt eigentlich auch so, irgendwie haben sie es ja nötig, irgendwie müssen sie es ja machen, ne? So diesen ganzen Zirkus müssen sie ja nur deswegen veranstalten, weil eben alles auseinanderbricht, um das Bild zu wahren, das die da selber verkaufen. So, und ich weiß nicht, aber du kriegst ja auch mit hier bei Telegram, bei YouTube und so weiter, wie viele, ja, wie soll ich sagen, wie viele Leute mittlerweile so den Mund aufmachen, so ihre Videos drehen, in die Öffentlichkeit gehen. Das hat es vor ein paar Jahren, glaube ich, so in der Form auch noch nicht gegeben. Ja, da hatten wir bei YouTube, ich sag mal hier so die einschlägigen Kanäle mit den einschlägigen Moderatoren, die hatten da ihre Abonnenten, und das hat sich jetzt ja auch irgendwie dahingehend geändert, dass es so viele Leute gibt, die dann sich wirklich lautstark über die Zustände hier beschweren, und diese Videos gehen dann auch viral. Ja. Dann hast du dann halt hier so diese Short-Videos, wo sich da einer 2 Minuten lang über den Stauder auskotzt, weil da irgendwelche Vollidioten auf der Straße kleben. Ja. Oder weiß ich nicht, Landwirte, die da irgendwelche Bescheinigungen verbrennen, oder Malermeister, die jetzt hingehen und den Grünen, den Dienst verweigern. Davon gibt es mehr und mehr und mehr. Also vergeht ja fast kein Tag mehr, an dem nicht irgendein Otto-Normalbürger hingeht und sein Gesicht in die Kamera hält und dann mal hier Klartext redet.
Ja.
Und davon gibt es so viele. So, und gleichzeitig, das fällt auch auf, man hat eigentlich, was jetzt zum Beispiel so diese Klimabewegung angeht, ja, das scheint alles so staatlich inszeniert zu sein. So, und Leute, die, weiß ich nicht, keine Ahnung, sich dann hinstellen und Videos für das Klima machen, für die Klimarettung machen, die erscheinen dann tatsächlich als die kompletten Vollidioten.
Ja, ja stimmt.
Du verstehst, was ich meine. Also diese gigantische Kluft auch wieder, was da an öffentlicher Meinung tatsächlich vorhanden ist und was eigentlich veröffentlicht wird. Mhm. Ne? Und ja, ich sag mal, das sind, ja.
Ich erlebe das ja auch so, also auch meine Dachdecker, das sind ja jetzt irgendwie so random Leute gewesen. Mhm. Ich habe mir die nicht ausgesucht. Mhm. Ich habe die vorher nicht nach ihrer politischen Einstellung abgeklopft, um die zu engagieren, sondern die, das war jetzt eine Zufallsbegegnung mit denen. Und da merkt man halt so, die haben praktisch kein Interesse an Politik, die kriegen das irgendwie mit, machen sich darüber lustig teilweise, kommen sogar selber mit guten Ideen. Mit einem habe ich gesprochen, der war einen Tag nur da, der war für eine goldgedeckte Währung, wo ich mir halt denke so, Junge, wo bist du? Warum habe ich noch nie was von dir gehört? Warum bist du nicht in der libertären Szene unterwegs? Und so, klar, diese Leute haben keine Zeit dafür. Die beschäftigen sich dann wenig mit Politik, die kommen abends nach Hause, sind geschafft und weiß ich nicht, sind froh, wenn sie dann noch GZSZ gucken können oder so. Und dann war es das dann. Da ist dann halt die Frage, wenn es diese Masse gibt, wie macht man die sichtbar? Mhm. Ne? Also wie macht man jetzt diese Vielzahl von Leuten mit Ideen, wie wir die auch haben, wie macht man die denn überhaupt sichtbar? So, weil sie haben selber keine Zeit, irgendwelche YouTube-Videos zu machen oder sonst irgendwas. Und ja, auch sonst irgendwie, ich weiß nicht, also es gibt ja genug Leute da draußen, die uns zustimmen würden. Also, ich weiß nicht, also denen hätte ich alle eine eigentümlich frei in die Hand drücken können und die hätten gesagt, ja, ist geil, was da drin steht. So, und also ich will jetzt nicht unbedingt als Kunden gewinnen, sondern einfach, ja, weiß ich nicht, diese Leute sichtbar machen.
Ja, so, ne? Das wäre tatsächlich so eine Herausforderung, die man angehen könnte. Ja, man, ne, man sagt ja immer, ja, gründ eine Partei. Ne?
Ja, aber da kriegst du die Leute ja auch nicht zu. Nee, und wenn du denen sagst, so, ey, übrigens, ich habe hier so eine tolle Partei, ja. Hast du dann nicht Bock, irgendwie Mitglied zu werden oder zu werben oder so, und dann ja, müssen die sich ja erstmal damit beschäftigen.
Ja,
weil,
ja.
Könnte ja auch sein, dass die böse rechts ist oder so. Bevor die das bewerben. Es ist halt, es ist nicht so einfach, glaube ich.
Wobei ist die Frage, wobei ich auch sagen muss, ich glaube, hier diese Einordnung als rechts, ne, das ja, hat ja, glaube ich, auch deutlich an Schlagkraft auch, ja. Verloren. Ja? Also das hat ja mittlerweile auch in der...
Volker Wissing zuckt einfach nur noch mit den Schultern, wenn den irgendjemand das mit
Nazis
vergleicht.
Diese ständigen Nazi-Rechtsvergleiche, die haben sich ja so dermaßen ins Absurde gesteigert, dass das eigentlich kaum jemand noch ernst nimmt. Nach dem Motto, ja, du bist rechts. Ja, was? Ja, und?
Gut, dass du es bemerkt hast.
Ja, ne? So, also ich glaube, diese Keule, die hat sich doch weitestgehend abgenutzt vor den allermeisten. Zumindest kein normaler Mensch verwendet das als Gegenargument. Du bist rechts. Ne? Das sind halt wirklich nur noch diese
Verstrahlten.
Diese völlig Verstrahlten, ja, die immer noch glauben, damit ein mächtiges Schwert in der Hand zu haben. Ja.
Das merken sie halt auch nicht, ne? Abgenutzt hat
mittlerweile. Völlig abgenutzt und
die denken immer noch, die hätten das Argument, so wenn die jemand als Nazi bezeichnen oder als rechts. So, denke ich so, jetzt habe ich den aber richtig gegeben.
Ja, ja, was kann man da machen? Ne?
Ja, es ist halt schwierig. Das sind Leute, die interessieren sich kaum für Politik, sind eher so unserer Einstellung, so eher marktwirtschaftlich. Das werden keine Anarchisten sein, ne, alles. Aber so eher so minimalstaatlich unterwegs, der Staat soll sich raushalten und so weiter. Und wie gesagt, die beteiligen sich nicht von sich aus, nicht selbst. Ich will sie eigentlich auch nicht dazu bringen, weil die Zirkusmanege ist voll mit Leuten. Ne?
Aber was, ich meine, jetzt ist halt hier die große Frage, was kann man überhaupt bezwecken? Was kann man überhaupt machen? Also ich habe ja immer diese Vorstellung, ja, lass uns ganz simpel anfangen, eben Stammtische. Mhm. Stammtische machen, zusammenkommen, ja. Bier zusammen trinken und miteinander reden. Das hat, ich habe das vor ein paar Jahren regelmäßig gemacht. Ja. Das ist wirklich das, so doof das jetzt klingen mag, aber das ist, glaube ich, echt das Einzige, was funktioniert, aber das funktioniert oder das kann funktionieren. Vor allen Dingen funktioniert es eben dezentral. Mhm. Ja, ich glaube, was viele Leute eben brauchen, das sind eben diese ganz normalen Kontakte ohne irgendwelche Verpflichtungen. Wie gesagt, einfach nur zusammenkommen.
Und die haben solche Handwerker.
Ja.
Die sind den ganzen Tag untereinander.
Ja.
Die brauchen eigentlich keinen Stammtisch, um sich.
Würde ich trotzdem machen. Einfach Stammtische machen, Stammtische machen, Stammtische machen. Das kann jeder von ihnen kann einen Stammtisch organisieren. Jeder von ihnen kann hingehen und sagen, hier, dann und dann, Freitagabend treffen wir uns da in der Spelunke XY und dann sitzen wir da und reden miteinander. Und dann, ich weiß nicht, wir haben das ja. Ich habe das ja seinerzeit auch gemacht und es war nach meiner PDV-Zeit, da habe ich immer noch diesen libertären Stammtisch in Duisburg geführt und das ist echt gewachsen irgendwie über die Wochen und Monate und wir hatten da gar nicht lange gedauert, da hatten wir da regelmäßig um die 10, 15 Besucher und ich glaube auf der Weihnachtsfeier waren sogar 20 Leute, ja, und das waren halt einfach lose Bekanntschaften, die hast du dann über Facebook gekannt, die hast du dann vielleicht noch damals aus der PDV gekannt und so. Und daraus ist dann beispielsweise auch sowas erwachsen wie damals diese Kulturtage, die ich da veranstaltet habe. So, und da waren dann zum ersten Mal, also bei den ersten Kulturtagen waren es, glaube ich, 60, dann waren es 80. Und ja, daraus kann halt was erwachsen. Mhm. Ja, also.
Ja.
Ohne dass man, und ich muss dazu sagen, also man sollte sich da, glaube ich, auch keine allzu große, ja, wie soll ich sagen, Zielsetzung vornehmen. Also, dass man sagt, okay, wir machen einen Stammtisch und am Ende steht der Sturz der Republik.
Nee, ja? Das ist ja sowieso nicht.
Also, das würde ich gar nicht mal so machen, aber Hauptsache, man hat die Leute um sich herum und fängt mit dem ganz Rudimentären eigentlich an. Man bestärkt sich dadurch, dass man sich selber ein soziales Umfeld gibt, in dem gewisse Meinungen auch gehört werden können.
Ja.
So, und das wiederum gibt den Leuten, die dann halt zu diesem Stammtisch gehen, selbst wiederum die, ich sag mal, Kraft oder das Selbstvertrauen, solche Positionen dann auch offensiv in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja, das ist enorm wichtig. Also, Das sind eigentlich auch simpelste Propagandatechniken. Wenn ich jetzt hingehe und mit jemandem über meinetwegen Steuern rede, ja, und ich, da gibt es, ne, da könnte man jetzt auf zwei verschiedene Arten den Leuten begegnen, dass man sagt so, ja, also ich glaube, Steuern sind Raub, ne? Ja. Ne, was denkst du? Ne? Sondern dann werden die Leute natürlich denken, so, was ist das denn für einer?
Also, oder sagen, ich denke, Steuern sind der Preis, den wir für eine zivilisierte Gesellschaft zahlen.
Genau, richtig. Man kann aber auch hingehen und sagen, ja, Steuern sind Raub. Glaubst du das nicht? Was?
Ja, das ist so eine Art Gaslighting oder so.
Genau, also die eigene Position gewissermaßen als Selbstverständlichkeit zu verkaufen.
Ja.
Das ist etwas unheimlich Wichtiges. Das ist das, was diese Klimabekloppten tun.
Ja, stimmt,
diese Klimabekloppten sind vollends, wobei ich es nicht mal weiß, aber ich glaube doch, viele von diesen Klimaverstrahlten sind der felsenfesten Überzeugung, dass das, was die da vertreten, das Richtige ist.
Ja.
So, und das fehlt, ich sag mal so, in der libertären, in der freiheitlichen Szene vielleicht ein bisschen, weil ja man gewissermaßen Angst vor Ablehnung hat.
Mhm.
Und wenn du selber dich durch, ich sag mal, ein soziales Umfeld, das wie gesagt mit so einem Stammtisch anfangen kann, wenn du dich damit selbst, sag ich mal, stärkst, hast du dann auch die Möglichkeit, deine Position eben als eine Art Selbstverständlichkeit zu verkaufen.
Mhm.
Ne, insofern, Stammtische machen. Ja. Also schaden kann es nicht. Ne? Nee. So, am Ende hat man höchstens vielleicht einen teuren Bierdeckel, den man zu bezahlen hat.
Einen Kater,
ja. So, das ist dann das einzige Risiko. Ne? Aber wie gesagt, also sobald ich dann in Grevenbruch wohne, machen wir das dann auch.
Ja.
Dann werde ich das hier auch.
Geplant seit Dezember, ne?
Geplant seit Dezember. Ja, weiß ja, wie das ist hier mit dem. Oh ja. Gott, eine Never-Ending-Story mit diesem Haus, ey. Oh, Junge.
Ja. Aber ich weiß immer nicht, also ich gucke mir auch immer wieder so Spiegel-TV-Reportagen über diese bösen Rechten überall an, mit ihren Kiezen und so. Und die haben ja auch so Strategien, hier so ein Boxverein oder irgendwie hier für Kinder und Jugendliche nach der Arbeit, nach der Schule irgendwie ein Betreuungsprogramm oder so mit Hausaufgabenhilfe und so bla. Ja. Also die bauen quasi diese sozialen Strukturen, bauen die halt auf, um dann quasi dann auch ihre politische Botschaft dann über diese Strukturen zu verbreiten. Unterstellt man ihnen, würde ich ihnen auch so unterstellen. Ja. Ist ja auch nicht verkehrt, das so zu machen aus strategischer Sicht. Und ob es da vielleicht, also ich denke da zum Beispiel so auch an Schützenvereine oder so. Oder Karneval, ja. Wie wäre es denn mal, wenn man statt einem bösen Putin auf so einem Umzugswagen, weiß ich nicht, Christine Lagarde sehen würde oder weiß ich nicht, wer ist denn da noch so? Oder Ursula von der Leyen oder so, EU-Diktatur, nein, danke oder irgendwie sowas, ja. Also dadurch wird ja dann auch wieder diese Nachricht transportiert.
Ja.
Ne? Also genauso wie es ja heute umgekehrt funktioniert.
Ja.
Das sind sicherlich auch, gut, da muss man erstmal hinkommen. Ne?
Da musst du erstmal hin, da musst du dann
mit den Stammtischen an.
Ja, ich sag mal, das ist jetzt die große Frage. Kann man hier diese großen Vereine, kann man diese Karnevals- oder Schützenvereine, kann man die unterwandern? Mhm. Ja, kann man probieren. Ja,
was heißt unterwandern, aber sich da vielleicht mehr beteiligen, auch in der Motivfindung dann für so einen Wagen. Es gibt ja auch kleinere Umzüge in Dörfern. Irgendwie.
Ja, aber da passiert das ja schon.
Ja.
Also das ist ja tatsächlich so, also wenn wir uns jetzt hier an die letzten Karnevalstage erinnern, da hat es ja Karnevalswagen gegeben, ich glaube vornehmlich
in der Mitte der Republik. Ich habe nichts dieses Jahr von
Karneval. Also also das gibt's schon, dass dann in kleineren Orten dann gewissermaßen Karnevalswagen auffahren, die dann für die ganz große Skandalstory sorgen. Mhm. Ja, wie konnten, die haben sich als Indianer verkleidet. Na, was ist das denn hier? Das ist ja, wie nennt man das nochmal? Cultural
Appropriation.
Appropriation, kaum auszusprechen.
Kulturelle Aneignung.
Also das passiert ja schon. So, und dann hast du aber hier in den Hochburgen Köln, Düsseldorf, ne? Da sind die Strukturen.
Sind die großen Vereine.
Da sind die großen Vereine und die sind alle auch sehr, sehr staatsnah und sehr, sehr staatstragend. Das hast du ja in Düsseldorf. Ja, da hast du ja diesen Tilly. Und der Tilly, der macht ja wirklich alles, was der Mainstream hergibt, ja, das setzt ja da noch so ein bisschen auf die Spitze, ja, also da gibt es halt nur Kritik an der AfD und wenn es Kritik an den Grünen gibt, gibt es die nur, weil die nicht grün genug sind, ja, so ungefähr, ja.
Wenn man mal überlegt, woher so dieser Brauch auch kommt, so mit, eigentlich macht man sich ja über die herrschende Klasse lustig, ne, aber jetzt macht man sich über die Leute lustig, die herrschende Klasse kritisieren.
Ja, genau, ja, den Konsens, die sind gegen den Konsens, ja, aber wir haben doch Konsens, wie kann man denn dagegen sein? Ihr seid doch Querdenker. Weißt, was ich meine, ne? Also das ist, aber genau das, was du sagst, man müsste eigentlich oder man kann eigentlich längst anfangen, jederzeit, jeden Tag kann man anfangen, irgendwelche Parallelstrukturen aufzubauen und sich eben in diese Parallelstrukturen, soweit es eben geht, einzufügen. Also ich denke mal, das ist ja auch so eine Sache. Also
auch ganz interessant. Ich gucke ab und zu mal rechte YouTube, also wirklich Rechte, die von sich behaupten, dass sie nationale Sozialisten sind.
Ja.
Und da habe ich letztens ein Interview gesehen mit jemandem, der auch aus dieser Richtung kommt. Und die haben so ein Aktionsbündnis, Bündnis, das heißt nicht Zusammenrotten, aber so ähnlich. Und Die sagen halt, ja, okay, pass mal auf, im Osten, da gibt es total wenig Ausländer. Lass uns doch einfach in die Dörfer ziehen, dort und da unser ja ethnisch reines deutsches Leben da irgendwie führen und dafür sorgen im Prinzip, dass, wenn Wohnungen neu vermietet werden, dass wir uns dann quasi dazwischen schalten und schon mal jemanden suchen, der da einziehen könnte, also ein Volksgenossen, dass da ja keine Ausländer hinziehen. So, ich meine, das ist eine Art, deren oder eine Art, wie sie Sezession quasi betreiben. Die haben halt dieses eine Problem, die Ausländer, Kriminalität und so weiter, und sagen dann, ja, okay, wir ziehen uns in ein Gebiet zurück, wo das halt so nicht stattfindet. Mhm. Klar, die haben die ganze andere Regierungsproblematik noch, aber dieses eine Problem, was sie am meisten ja angreift oder belastet, das lösen sie durch diese Sachen. So, und das ist ja auch so eine Art Parallelstruktur. Also wenn man jetzt das genau umgekehrt sieht, wo dann quasi Ausländer hauptsächlich einen Raum beleben, da würde man dann vielleicht von Clan oder Ghetto oder sowas reden. Ne? Aber die machen das halt genau umgekehrt, dass sie sagen, ja, okay, wir haben unser Problem erkannt, wir haben eine Lösung gefunden und ja, wir machen das jetzt einfach so. Wenn wir keinen Bock auf Ausländer haben, dann gehen wir halt dahin, wo es keine gibt. Und ja, das ist Parallelstruktur, und Parallelstrukturen kann man halt auch auf anderen Ebenen schaffen, die jetzt nicht unbedingt mit einer Flucht vor Ausländern irgendwie zusammenhängt, sondern eher auch, ja, was Geld angeht, Bitcoin, Gold oder sonst irgendwas, also nicht Bitcoin, Gold, sondern auch, ja, Schwarzmarkt, sagt man ja so. Ne? Also es gibt ja genug Sachen, wo man sich vielleicht noch selber mit helfen kann. Was dann im Gegensatz leider zu den Rechten, die machen alles völlig legal. Manche Sachen sind natürlich vom Staat her gesehen illegal. Aber ja, Agorismus nennt man das ja auch. Ja. Also diese Parallelstrukturen, den Staat ausschließen und so weiter. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die man auch in Angriff nehmen könnte im Prinzip. Also ich meine, gut, wenn man sich jetzt das auf Energieversorgung umbricht, so wird halt ein bisschen schwierig, irgendwie ein Dorf in Ostdeutschland zu nehmen und da ein Kernkraftwerk zu bauen. Aber ja, man könnte auch so parallele Strukturen schaffen. Ich meine, ich fände auch so ein libertäres Wohnprojekt fände ich auch irgendwie total geil, wo man sich dann gegenseitig die Miete mit Gold oder Bitcoin oder was auch immer bezahlt und einfach sein Geld nutzen kann, das man nutzen will. Und da vielleicht auch Regeln macht, hier Kleingartenanlagen und so. Das sind auch alles so Parallelstrukturen. Ich habe es letztes Staat im Staat genannt in einem Podcast mit diesen Kleingartenanlagen, weil die sich ja auch so viele Regeln auferlegen, an die sie ständig halten müssen und Strafen und so weiter. Also die machen den Quatsch, den die Regierung macht, machen die ja freiwillig auf Crack. Ne? Also wobei, da muss man ja sagen, freiwillig. Ne?
Ja, ja.
Die Leute, die da hingehen, in diese Schrebergartenanlagen und sich da ihre Gärten schön machen, die wissen vorher, auf was sie sich einlassen. Im Gegensatz zur Regierung. Ne? Demnach ist es eigentlich eher eine Privatrechtsgesellschaft als ein Staat. Und ja, für die dann ihr Idyll. Ja, oder, also, ich denke, es gibt genug Parallelgesellschaften, die man sich schon mal anschauen kann. Ich meine, ich sage jetzt nicht, dass man jetzt mal bei dieser Zusammenrotten-Aktion da mitmachen soll. Gut, wer es will.
Ja, aber das ist ja genau das, was ich ja quasi gesagt habe. Es kann ja, wie gesagt, daraus erwachsen, dass man sich erst einmal trifft.
Ja.
Das ist ja das Wichtige daran. Also, dass du eben aus dem, ich sag mal, aus dem digitalen Raum erstmal trittst. Ja, das ist ja das A und O, dass du die Leute, die für sowas überhaupt in Frage kommen, dass du diese Leute überhaupt erstmal triffst, dass du diese Leute überhaupt erstmal vor der Nase gehabt hast. Und ich sag mal, ne, das, was wir jetzt gerade hier machen an der Theke, das können die Leute exakt so auch in ihrem Stammlokal machen.
Absolut. Ne?
Und dann kommt jemand eben auf die Idee, ey, komm, lass uns Marmelade machen. Und die dann per Bitcoin verkaufen. Ich kenne ja den und den und so weiter. Ne? Also ich meine, wir haben hier ja schon so eine gewisse Vernetzung. Eigentümlich frei ist ja diesbezüglich auch in Anführungsstrichen hilfreich. Und ja, also damit fängt es ja an. Es fängt wirklich mit diesem einen kleinen kurzen Schritt an. Und ich glaube, diese Rechten, diese Nazis, wenn du so willst, die gibt's ja schon seit, Jahrzehnten, und die haben ja nie was anderes gemacht. Ja, so, und die haben ihre Ideologie, die sind ja jetzt nicht erst in den letzten Jahren dazugekommen. Ja. Die haben da einen gewissen Vorsprung. Die können das jetzt schon so handhaben, wie sie es handhaben. Und interessanterweise ist das ja, was die da tun, durch und durch von der Herangehensweise libertär. Ja, dass man eben sagt, komm, wir machen hier unsere eigene Stadt. Ne? So
das free ist aber, private cities. Das ist aber, glaube ich, so ein bisschen auch so ein neues Phänomen. Weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, die Rechte, die hat einen Anspruch auf das Volk. Mhm. So, also die wollen halt quasi das ganze Volk in die Glückseligkeit
bringen. Richtig.
Ja, aber jetzt gibt es Abspaltungstendenzen,
ja.
Wo sie dann sagen, okay, mir ist mein Volk jetzt scheißegal. Also nicht vollständig,
ja.
Die meisten tragen ihr Volk im Herzen. Ja, aber es gibt mittlerweile so Zugeständnisse zum Libertären, dass man sagt, ja, okay, hier die Region, da machen wir so, wie wir das möchten. Und in den anderen Regionen macht von mir aus, was ihr wollt. Holt euch eine Million Ausländer, was auch immer.
Ich meine, da hat es ja auch in der rechten Szene hat es ja auch entsprechende Kommentare schon gegeben von Leuten, die uns ja auch verfolgen und die darin dann wahrscheinlich auch irgendwo eine Lösung gesehen haben. Also es würde mich jetzt tatsächlich nicht wundern, wenn die Leute, die diese Idee in Anführungsstrichen ins Leben gerufen haben, also beziehungsweise angefangen haben, diese Idee zu verwirklichen, dass diese Leute vielleicht irgendwann einmal tatsächlich von einem Libertären gehört haben, der da die Idee hatte, jetzt eine Privatstadt zu gründen. Ja, und überhaupt
ich glaub, diese. Die Libertärschen hatten recht großen Einfluss auf die Rechte. Der eine Frank Krämer heißt der, von dem Podcast, wo ich jetzt eben gesprochen habe, der hat so wirtschaftlich, er hat Markus Krall erwähnt und seine Aussagen sind fast 1:1, wenn es ums Wirtschaftliche geht, was Markus Krall sagt. Auch was politische Macht angeht und so weiter. Also ich glaube, der hat einen großen Einfluss auf den. Und dann habe ich vor 2 Jahren oder so, gab es irgendwie so einen NPD-Funktionär, der auch, ich weiß nicht, ob der mittlerweile ausgetreten ist aus der Partei, aber der dann auch sich dem Libertarismus angenähert hat, der ein Video gemacht hat über Tribal Libertarianism oder so, also Tribalismus so in der Richtung, aber schon eher diesen libertären Charakter. Also ich glaube, dass wir einen wirtschaftlichen Einfluss auf diese Leute teilweise haben. Gut, was jetzt identitäre Bewegung angeht und so weiter, die sind schon eher sozialistisch, antimarktwirtschaftlich angestellt. Aber wir haben einen Impact, glaube ich, auf diese Leute. Und blöderweise nicht auf die Mitte, wobei, wie gesagt, wenn man mit der Mitte spricht, wenn man mit den Leuten spricht, dann sind die ja auch unserer Meinung.
Also das ist, wollte ich auch gerade sagen, also Problem ist natürlich unsere, wie soll ich sagen, unsere Reichweite. Ja, also ich hab ja seinerzeit, als ich noch in der PDV gewesen bin, da habe ich ja auch hier diesen berühmt-berüchtigten Straßenwahlkampf gemacht. Ach, ne?
Übrigens, muss ich nochmal unterbrechen, du bist bei Infrarot erwähnt worden.
Nee, echt?
Sagt dir der Kanal was?
Nee.
Die sind auch eher so links, aber waren auch irgendwie Corona-kritisch. Und da war ein Interview mit einem Buchautor, der irgendwie einen Titel geschrieben hat, wie die Linke sich selbst zerstört oder die Selbstzerstörung der Linken.
Ja.
Und da wurdest du am Ende des Podcasts erwähnt, ich weiß nicht mehr mit welchen Worten, aber ich kann es dir gleich nochmal schicken. Martin Mucharski von Eigentümlich Frei. Ja. Also du hast sogar Einfluss auf die linke Szene. Also.
Ja, positiv oder negativ?
Ja, positiv.
Ja, krass. Also
ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war irgendwie Staatskritik-Kram.
Ach so. Irgendwie. Schlager?
Nee, Schlager ging es dann nicht.
Aber da muss ich mir gleich mal zeigen. Finde ich ja sehr, sehr, sehr interessant. Ja, was ich sagen wollte, wie gesagt, ich war ja tatsächlich auf der Straße und habe mich damals mit den Leuten unterhalten. Das war ja seinerzeit, das war großartig. Das habe ich geliebt wie nur was. Wir hatten ja hier diese tollen Aktionen. Ne? Wir haben unser großes Banner da aufgespannt. Warum demonstrieren, wenn du auch Kuchen essen kannst? Ja. Und die Leute, die waren total perplex, weil sie einfach nicht verstanden haben, was wir wollten. Mhm. So, und dann haben wir da gesessen, ja, wir sind von der PDV, wir sind eine libertäre Partei. Und dann haben wir denen eben so bei Kaffee und Kuchen unsere Position erklärt. Mhm. So, und da waren wirklich, da war wirklich ein Querschnitt aus der gesamten Bevölkerung. Ältere Damen, da waren CDUler, FDPler, da waren Linke, Linksextreme waren da. Und wir haben uns wirklich von ja, so auf Augenhöhe mit denen unterhalten, haben gesagt, so ist es, das ist unsere Überzeugung, darüber denken wir nach und wir denken dieses, jenes und solches. Und der Zuspruch, der war unheimlich. Also das war richtig, richtig krass. Wir haben das auch überprüft. Wir hatten ja jede Menge Flyer dabei und du kannst das ablesen an den Mülleimern um die Wahlkampfstände herum. Ne, da hast du dann hier so einen SPD-Wahlkampfstand, ne, so mit ihrem Regenschirm. Die drücken den Leuten ihren Flyer in die Hand und dann guckst du dich um so in einem Umkreis von, ich sag mal, 100 Metern. Da guckst du dir die Mülleimer an und dann wirst du bei jedem normalen Wahlkampfstand wirst du dann diese Flyer, die gerade noch verteilt worden sind, in diesem Mülleimer finden. Das haben wir auch gemacht. Wir haben geguckt, ob von unseren Flyern irgendwelche im Mülleimer gelandet sind. Die sind richtig gut weggegangen und von denen lag, ich sag mal, kaum. Also wir haben wirklich kaum Flyer gefunden, die dann im Mülleimer gelegen haben. Also die wurden dann schon mitgenommen. Und ich weiß, da hat seinerzeit, da war auch so eine junge Linke, die ist tatsächlich an dem Stand vorbeigegangen und war halt auch interessiert. Ne? Und die war gerade auf dem, interessanterweise wollte sie gerade zu dem Stand der Solid, also der Linksjugend, weil die da auch eine Veranstaltung hatten. Ich glaube, die war sogar Mitglied. Und die hat sich eine geschlagene Stunde mit einem Freund hier, mit einem Parteifreund von mir unterhalten und ist danach sogar noch mal wiedergekommen, nach ihrem Stand. Ja. Und meinte dann final, also ich werde euch nicht wählen, aber gebt mir mal einen Flyer mit, den gebe ich meinem Stiefvater, der wählt die CDU, der soll lieber euch wählen. Ja. Oder wir hatten auch so CDUler und FDPler und die meinten dann auch so Dinge wie, ja, eigentlich bräuchte es noch so eine Partei wie euch. Also unbedingt, damit diese Idee dann auch so herangetragen wird. Und ich sag dir, wir waren absolut nicht sparsam mit unseren Forderungen. Also wir haben jetzt nicht hier klein, so weniger Steuern. Wir haben gesagt, der Staat ist ein Räuber. Wir wollen Steuern abschaffen. Wir wollen Bürokratie abschaffen. Der Markt ist einfach das Einzige, was wirklich funktioniert. Und ich sagte, das war wirklich, da war wirklich immer so ein Highlight dabei oder auch, wo wir Nachtstände hatten in Köln, ja, wo wir uns da mit dieser Party, mit den Partyleuten da unterhalten haben, was sich da total entwickelt hat, das war großartig. Da habe ich mich mit zwei jungen Damen unterhalten, die waren bei der Jungen Union und ich weiß jetzt nicht mehr das Thema. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau an den, wie gesagt, das Thema erinnern, worüber wir uns unterhalten haben. Wir haben uns angebrüllt. Wir haben uns regelrecht über, ich weiß nicht, 10, 15 Minuten haben wir da gestanden, da am Zülpicher Platz, haben gebrüllt, haben richtig, richtig gebrüllt und uns am Ende verabschiedet mit den Worten so, danke fürs Gespräch, das war richtig interessant, ja. Und ja, wie gesagt, man erreicht die Leute, aber man erreicht die Leute, habe ich jetzt so ein bisschen den Eindruck, man erreicht die wirklich nur so persönlich. Im direkten Kontakt. Und das ist auch so etwa, deswegen auch wieder hier deswegen plädiere ich eigentlich auch für so Stammtische. Stammtische sind etwas völlig, völlig Ungezwungenes. Wir hatten ja auch in Duisburg die Stammtische. Da sind ja auch zum Teil Leute hingekommen, die, wie gesagt, noch nicht auf unserer Seite waren, die sich das aber einfach mal anhören wollten. Und die sind dann dabei geblieben. Und ja, wer weiß, vielleicht haben wir an der einen oder anderen Stelle einen Nichtwähler gemacht, ja. Und jemanden, der dann irgendwie die Idee weitergetragen hat. Ne? Und wie gesagt, da sollte jeder, der kann oder jeder, der irgendwie, ja, weiß ich nicht, die Möglichkeit hat, soll es einfach mal versuchen anzugehen, soll einfach mal so einen Stammtisch machen. und gucken, was passiert. Also da das kann wie gesagt jeder. Also das wird, ich glaube nicht, dass es hier diesen großen libertären Retter geben wird, der dann alle hier von oben herab top down bekehren wird. Nein, das hängt wirklich an den Leuten selbst und da kannst du, weißt du, jetzt mal angenommen, wir hätten schon einen Stammtisch. Ja, ich hätte die Leute, diese Handwerker, die hätte ich doch eingeladen. Ach, kommen Sie doch mal zum Stammtisch.
Mache ich auch noch nachträglich.
Das kannst du dann auch machen. So, und ja, schauen wir mal. Alter, schon über eine Stunde mal. Jetzt haben wir uns aber echt verquatscht hier.
Jetzt haben wir doch gar nicht über Robin Hood gesprochen.
Nächste Woche.
Nächste Woche.
Ja.
Puh. Eigentlich ist es sogar länger als eine Stunde zehn, weil... Wir haben ja schon 10 Minuten vorher, oder?
Ja, 10, 15 Minuten haben wir schon hier in den luftleeren Raum gequatscht. Ja. Und ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank mal wieder fürs Einschalten. Die neue Ausgabe von Eigentümlich Frei ist erschienen. Und falls Sie noch nicht Abonnent sind, wird es jetzt aber wirklich, wirklich höchste Zeit, ein Abo abzuschließen. Und falls Sie schon Abonnent sind, dann, wie immer, bestellen Sie sich gerne bei uns zusätzliche Exemplare. Das ist kostenlos, wenn Sie diese Hefte verteilen wollen. Also wir schicken Ihnen dann, wie gesagt, gerne 10, 20 ältere Exemplare. Die können Sie dann
auf dem Stammtisch verteilen.
Auf dem Stammtisch verteilen oder eben in einer Arztpraxis oder im Café oder wo auch irgendwo immer zu Verwandten. Ne? Es hängt an jedem von Ihnen, wie sich dieses Land in Zukunft entwickeln wird. Ja, jeder ist gefordert. Schauen Sie nicht nur Dachtheken-Duett. Tun Sie was dafür, dass sich die Idee der Freiheit in diesem Land manifestieren möge.
Sehr schön, ja.
Ja.
Was soll ich da Besseres zu sagen?
In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute, einen fröhlichen 1. Mai, Arbeiterfeiertag und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.